Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Super, schön.
Ich bin bedroht, ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte dem Angreifer stand. Gott bewahre meine Seele, mein Herz und Verstand. Ganz egal, wenn ich bedroht, ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte dem Angreifer stand. Gott bewahre meine Seele, mein Herz und Verstand.
Ich find's total klasse, dass du da bist. Unser Thema ist ja zu den Waffen. Und wir rufen hier nicht zu menschlichen Waffen auf, zu MGs oder zu Schimpfwörtern, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Wir rufen hier nicht auf zu Gewalt und doch zu Gewalt, aber zu einer anderen Art von Gewalt, nämlich eine positive Gewalt. Es gibt positive Gewalt, hast du das gewusst? Und genau das haben wir ja vorhin praktiziert, während wir Gott angebetet haben. Wenn wir uns ausrichten auf Gott, ist das was absolut Positives. Und das hat eine Kraft und hat eine Dynamik, die in deinem Leben alles verändern kann. Und so sehen wir in der Bibel ganz viele Glaubenshelden, Leute, die richtig mit Gott unterwegs waren. Und wenn die hatten riesige Herausforderungen. Ja? Da standen manchmal Armeen gegen sie, da standen innere Feinde gegen sie. Da gab es Sachen, wo Leute am Verzweifeln waren. Und darum stehen die auch in der Bibel, haben diese Leute sich ausgerichtet zu ihrem Gott. Und dieser Gott hat den Unterschied gemacht, hat die Wendung gebracht, trotz der Herausforderung und in der Herausforderung standhaft zu bleiben, stark zu sein. Und Gott wünscht sich das auch mit dir. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und er möchte, dass dieser Plan in Existenz kommt. Und dieser Plan sieht unterschiedlich aus für deinen Nachbarn, für deine Nachbarin, wer auch immer da sitzt. Er ist unterschiedlich als der von den anderen. Und Gott möchte, dass sein Plan über deinem Leben in Existenz kommt. Und das geht nur in Verbindung mit unserem Gott. Das geht nur in Verbindung, wenn du ihn kennst, wenn du ihn reinlässt in dein Leben und sagst, komm, wir gestalten das, dann ebnet sich etwas. Und die Bibel vergleicht ein paar wichtige geistliche Prinzipien mit einer Waffenrüstung. Die ist hier vorne aufgebaut, die seht ihr, ne, da stehen so ein paar Sachen und wir haben uns die letzten Wochen schon ein paar Sachen angeschaut und heute geht's weiter. Aber bevor wir so richtig einsteigen, was das alles bedeutet, lese ich uns nochmal den betreffenden Bibelvers in Epheser 6, 10 bis 18 vor. Auch wenn wir das jetzt schon das dritte Mal hören, schadet nichts, denn es ist einfach gut. Wort Gottes ist einfach super, okay? Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist so ein krasser Text und ich glaube, man könnte jahrzehntelang darüber predigen, weil so viel Geniales da drin steckt. Die Vergleiche, die Paulus da macht, sind brillant, weil sie passen in so viele Lebenssituationen. Und Paulus nahm natürlich dieses Bild eines Legionärs, weil das war der Soldat mit der fortschrittlichsten militärischen Ausbildung, ein Legionär, die waren richtig unschlagbar. Die römische Armee war unschlagbar. Die war richtig genial unterwegs. Es war ja auch ein Geheimrezept, warum das römische Reich sich so gigantisch ausbreiten konnte, war dieses absolut durchstrukturierte System, was die aufgebaut haben, mit dieser absolut krassen Streitmacht und guten, ausgerüsteten militärischen Macht in ihrer Zeit. Natürlich, wenn heute so einer in so einer Rüstung kommen würde, Das wird ja sofort platt gemacht. Ja? Die militärische Ausrüstung hat sich im Laufe der Geschichte verändert, aber in der Zeit war es das absolut Beste, was es irgendwie auf dem militärischen Markt gab. Und mit dieser Rüstung hat er das dann verglichen. Wir könnten es jetzt übertragen auf heute und moderne Waffen hinstellen und sowas, und das würde auch irgendwie funktionieren. Aber wir wollen trotzdem mal bei dieser alten Waffenrüstung bleiben. Und wir haben gerade gelesen in Vers 10 und 11, da steht: Schließlich werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ich finde es so wichtig, dass wir anfangen zu lernen, zu verstehen, was Paulus denn damit gemeint hat, mit diesen einzelnen Utensilien der Waffenrüstung. Weil hier geht es nicht um eine echte Rüstung aus Leder oder Metall oder Teflon oder was auch immer, sondern es geht um geistliche Prinzipien. Und wir können das so machen. Es gibt Christen, die machen das, sie ziehen täglich die Waffenrüstung Gottes an, indem sie das so beten und formulieren. Und denken dann, durch dieses Gebet sind sie automatisch geschützt. Hey, es ist echt gut, sowas zu beten. Und wenn du das machst, mach es auch weiter. Aber fang an zu begreifen und zu lernen, was denn die einzelnen Dinge bedeuten. Was hat denn Paulus damit gemeint? Denn es geht ja nicht um einfach nur ein Gebet zu beten, dass ich jetzt eine Waffenrüstung Gottes anziehe, sondern es bedeutet, in etwas hineinzutreten, in eine neue Dimension in deinem Leben, indem du erfolgreich gegen die Listen des Feindes bestehen kannst. Und das ist richtig gut. Du kannst sagen, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung an, aber wenn du die Bedeutung nicht weißt, bringt es nicht so viel. Ja? In der letzten Predigt, wer weiß es noch, welche beiden haben wir rausgegriffen? Den Gürtel und was noch? Und den Brustpanzer, ja. Den Gürtel und den Brustpanzer hatten wir rausgegriffen. Und der Gürtel hat Paulus verglichen mit der Wahrheit. Das ist der Gürtel der Wahrheit. Und der Brustpanzer ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Und dieses Anziehen bedeutet, wenn ihr euch anzieht jeden Morgen, ja, dann ist es nicht nur, ich ziehe mir irgendwas drüber, sondern die meisten von uns wählen doch etwas Spezielles für diesen Tag aus. Wem geht's so? Dass du reinguckst in deinen Schrank und sagst, heute ziehe ich mir das an? Oder machst du einfach Schrank auf, egal was da gerade dir entgegenfällt? Wer sagt, egal was mir entgegenfällt, ziehe ich an? Einer, zwei, okay, solche Leute gibt's auch. Aber wer guckt, was ziehe ich denn heute an? Ja, sind fast alle. So geht's mir auch. Was ziehe ich denn heute an? Ich mache da keine große Frage. Ich als Mann habe da nicht so viele Probleme. Ich weiß, es gibt auch Männer, die Probleme damit haben, die dann so ein bisschen pingelig sind. Aber mehrfach Frauen, die dann vor einem Schrank stehen und sagen, was soll ich heute anziehen? Ich weiß nicht, was ich heute anziehen soll. Sag mir doch, lieber Mann, was soll ich heute anziehen? Dann sagt man was und sagt die Frau, nein, doch nicht, was anderes. Okay. So, warum machen wir das? Warum legen wir so viel Wert auf unsere Klamotten? Dass die gut aussehen, dass da Löcher in der Jeans sind oder sonst irgendwas, dass es modern ist. Warum achten wir da drauf? Weil es ein bisschen mit zu unserer Identität gehört, was wir ansehen. Ne? Ich komme mal hier runter. Wenn ich dich jetzt hier berühre, habe ich dich ja eigentlich gar nicht berührt. Ja? Ich berühre ja eigentlich nur hier dein Hemd. Und trotzdem sagst du, hey, warum fasst du mich an? Ja? Und ganz besonders, wenn es dir unangenehm ist, dass dich jemand anfasst, selbst wenn er nur hier die Klamotte berührt, sagst du, hey, was soll das, warum fasst du mich an? Du machst eine Ich-Erweiterung. Deine Klamotte gehört plötzlich zu deinem Ich-Bewusstsein. Das machen wir übrigens auch mit dem Auto, ne? Wenn wir, hier komm ich, ja? Das machen wir, wenn wir Fahrrad fahren, hey, da fahre ich. Und wenn dann jemand in das Auto reingefahren ist, dann sagst du, der ist mir reingefahren. Ja? Automatisch geschieht es, das ist so ein psychologischer Effekt von uns Menschen, wir sind so unterwegs. Und so ist das Anziehen nicht einfach nur, ich hab da jetzt irgendwas Fremdes an, sondern du machst es zu deiner Klamotte, du machst es zu deiner Eigenschaft, du ziehst etwas an, du wirst es. Es ist nicht, ich tue etwas, ich tue jetzt die Wahrheit sagen, ich tue jetzt gerecht entscheiden. Nein, du wirst wahr, weil Jesus die Wahrheit ist, und du wirst gerecht, weil Jesus schon längst gerecht ist. Es ist seine Rüstung, es ist nicht deine Rüstung, und du fängst an, es im Glauben anzuziehen und es zu werden. Ja, wir alle, wir kennen das, wenn wir in irgendeinem Beruf arbeiten, da gibt es meistens irgendeine Klamotte, die du da tragen musst. Ne? Als Ärzte, da sind die meistens weiß mit so einem Kittel, weißen Kittel rumrennen. Wenn du irgendwo in irgendeinem Betrieb arbeitest, wo du Sachen zusammenmontierst, hast du vielleicht ein Overall an oder wenn du das im Auto legst. Ja? Oder mit einem Hemd von dem French Fries Logo von der Firma drauf. Ne? Oder vielleicht in der Bank, wo du ein Hemd und Krawatte so ganz förmlich angezogen sein musst. Egal was es ist irgendwie typisch für dein Arbeitsfeld, oder? Was du so anziehst auf der Arbeit. Und genauso ist es absolut typisch für einen Christ, die christliche Arbeitskleidung zu tragen. Und das meint diese Waffenrüstung. Das ist jetzt nicht die Rüstung, sondern die Bedeutung der Rüstung. Ist deine Berufung, deine Berufskleidung, in die du reinschlüpfen, in das du wirst dann ein Christ, weil du in dieser Waffenrüstung stehst. Aber es ist sehr erstaunlich, wie oft wir Christen absolut unakkurat gekleidet zu unserem Dienst oder zu jedem Morgen beim Aufstehen dann in unserem Alltag erscheinen. Und darum hier dieser Aufruf. Werdet stark in der Kraft seiner Stärke und zieh die ganze Waffenrüstung an. Warum ist die ganze Waffenrüstung wichtig? Ganz einfach, weil damit du auch ganz geschützt bist. Und zwar nicht nur, wenn du denkst, jetzt gibt's einen Angriff und ich gehe in den geistlichen Kampf oder ich setze mich jetzt irgendeiner speziellen Sachen aus. Und dann natürlich ist es auch wichtig zu wissen, dass du ganz angelegt bist. Sondern wir sollen da drin stehen, es anziehen, denn der Kampf wird kommen, ob du kämpfen möchtest oder nicht und ob du die Rüstung anhast oder nicht. Und darum zieh die ganze Rüstung an. Und das Anziehen ist einmal ein Prozess. Das heißt, wir stehen noch nicht automatisch in der vollen Rüstung da, sondern wir lernen diese Rüstung kennen. Und durch unseren Glauben, durch das Begreifen, was es ist, kann ich im Glauben diese Sache anziehen und es wird immer besser und immer stärker und die Rüstung wächst an dir sozusagen, die wächst mit dir, mit geistlich und die wird größer. Und wenn du dir das bewusst machst und da drin lernst, dann ist es ein Prozess. Und selbst wenn du mal aus Versehen was aus hast, oder vergessen hast, kannst du es wieder neu anziehen. Es ist ein Prozess einerseits. Andererseits steht im griechischen Grundtext hier nicht, zieht sie einfach nur an, sondern stehend angezogen habend, umgürtet habend, die Rüstung angelegt habend, so steht es eigentlich im griechischen Text, widerstehe. Das bedeutet, du sollst sie nicht mehr ausziehen. Geh da drin, sei stark und lerne zu verstehen. Heute greifen wir wieder zwei verschiedene Utensilien der Waffenrüstung raus. Das ist einmal das Schild und einmal den Helm. Und Paulus vergleicht den Schild mit dem Glauben, den Schild des Glaubens und den Helm vergleicht er mit dem Helm des Heils. Und jetzt brauche ich mal einen Freiwilliger und der weiß es schon. Komm nach vorne, lieber Freiwilliger. Gleich werden wir dir diese Sache anziehen. Wie heißt du?
Markus.
Super gut. Okay, also, dann ziehen wir dich mal an. Gut.
Damit ich nicht ausgeliefert bin, weil es an Schutz fehlt, trage ich meinen Glauben vor mir her wie einen Schutzschild. So kann ich beruhigt sein, schießt der Feind in meine Richtung. Die brennenden Pfeile dringen nicht durch meine Rüstung. Mein Haupt wird bewahrt durch den Helm, den ich trag, damit ich nicht kopflos durch die Gegend renn und mich plag. Er soll sicherstellen, dass ich Herr meiner Sinne bin und als Helm des Heils mein Leben denken und bestimmen. Ganz egal, wer mich bedroht, ich hab keine
mal
Angst.
Ein Applaus Gottes, für unseren
Schlag für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte im Angreiferstand.
Gott für unseren, wie heißt du?
Markus.
Gut, hast du nicht vergessen, super. Einmal den Schild des Glaubens. Guckt euch mal diesen Schild an. Eigentlich war der ein bisschen größer. Der war so groß, dass der ganze Kerle dahinter, also der ganze Krieger hatte eigentlich hinter diesem Schutzschild des römischen Soldaten Platz. Das war ein richtig gigantes Ding. Und das war in allererster Linie dazu da, um komplett den ganzen Körper abzuschützen gegen Hiebe, gegen Stiche, gegen Würfe, aber auch gegen Pfeile. Ah, und das probieren wir jetzt mal aus. So, bleib mal da oben stehen, mal gucken, ob du den Pfeilen gut ausweichen kannst hier. Wir haben uns mal bewaffnet mit ein paar Pfeilen und jetzt bleibst du mal da vorne stehen. Mal gucken, ob das hinhaut. Achtung, es geht los. Wow. noch einer. Klasse. Komm, Applaus. Er hat die meisten abgewehrt. Wahnsinn. Genau dafür da war es da. Aber die Pfeile damals, das waren ja nicht so Plastikdinger wie die Dinger, die jetzt hier rumgeschossen worden sind, sondern das waren richtig harte Dinge. Die hatten eine Wucht, die hatten eine Wumme und die kamen von weit her und oft waren sie dann auch angezündet. Ne? Dann war das auch nochmal doppelt gefährlich, weil wenn es dich dann getroffen hat und dann anfing dein Zeug zu brennen. Deswegen waren die Materialien der Schilder meistens richtig stabile, feste Materialien, die sehr schwer entflammbar waren. Einmal prallten da oft die Pfeile dran ab. Oft waren die Schilder auch aus einem Tierleder. Wenn die brennenden Pfeile rein sind und dieses Leder hat dann einfach die Flamme erstickt. Und was man das Schild auch verwendet hat, man hat sich nicht nur abgewehrt, sondern das hat man auch direkt im Kampf eingesetzt. Man hat geprellt, man ist vorgerückt und hat dadurch auch richtig Land eingenommen. Und die Römer, die haben auch Formationen gebildet, wo ein Römer neben dem anderen stand und dann haben die so eine Schildkröte gemacht oder verschiedene andere Formationen und sind dann vorgerückt. Und so konnten die sich auch gegenseitig schützen mit ihrem Schild. Warum vergleicht Paulus diesen Schild eines Kriegers mit dem Glauben? Der Schild des Glaubens. Was ist denn Glauben? Was ist Glauben? Was meint Paulus damit? Es gibt einmal, Glauben heißt nichts wissen, so im Volksmund. Es ist mehr so eine Vermutung. Ich vermute mal. Ich glaube, heute gibt es schlechtes Wetter. Oder ich glaube, die ganze Sache wird nichts. Oder ich glaube, ja, merkt ihr, wir nehmen dieses Wort so als eine Art Vermutung. Aber das meint Paulus hier überhaupt nicht. Es geht hier nicht um eine Vermutung. Ach, vielleicht doch nicht, so eine Annahme. Was Paulus auch nicht meint, ist eine Religionszugehörigkeit. Ich glaube an den Buddhismus oder ich glaube an den Hinduismus. Ich glaube an den Extremismus oder ich glaube an das Christentum. Nein, das hat Paulus damit auch nicht gemeint. Es geht nicht darum, jetzt, ich bin halt Christ und das ist mein Schild. Eine Religionszugehörigkeit. Ich glaube auch nicht, dass Paulus in erster Linie gemeint hat, bestimmte Lehrsätze oder Dogmen, bestimmte Bekenntnisse zu glauben. Ah ja, ich bin jetzt evangelisch, das ist mein Glaube, ich bin katholisch oder ich bin Freikirchler oder ich bin Pfingstler, ich bin Baptist oder was auch immer. Ich glaube, Paulus ging es auch nicht darum, bestimmte Lehrsätze zu bejahen, wobei ich glaube, es gab sehr wohl ein Bekenntnis. Das erste Bekenntnis der Christen war ganz einfach, Jesus Christus ist der Herr. Das war das erste und es ist auch das wichtigste Bekenntnis. Jesus Christus ist der Herr. Glauben hat was mit Vertrauen zu tun, nämlich nicht Lehrsätzen zu vertrauen, nicht einem bestimmten Dogma zu vertrauen, sondern einer Person, die lebt, zu vertrauen, dem König selbst, Jesus, zu vertrauen. Und wenn wir reinschauen, was die Bibel über Glauben lehrt, dann werden wir merken, Glauben ist eine geistliche Tat, etwas, das ich tue. In Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Unsere Hoffnung ist auf Jesus. Und wenn wir ihn anschauen und die Dinge, die er schenkt, seine Segnungen, und die Bibel spricht unheimlich viel von den Segnungen, die von Jesus kommen, in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt, da sind unheimlich viele Segnungen, das sind deine Gebetserhörungen, das sind die Dinge, wo Jesus dir Dinge schenken möchte, all das ist in ihm und er selbst auch. Und durch den Glauben wird das, was unsichtbar da ist, in deiner Situation sieht es ganz anders aus, aber durch Glauben wird sichtbar. Kommt es und bricht es hinein in dein Leben. Ich vergleiche das unheimlich gern mit einem 3D-Drucker. So ein 3D-Drucker oder Drucker generell auch, ne? Da ist erstmal virtuell irgendwo im Computer ist der Text oder beim 3D-Drucker diese ganze Form, die dann schon erstellt ist, eine Tasse oder irgendetwas anderes. Und dann per Knopfdruck fängt an, der Drucker, das, was vorher unsichtbar nur virtuell da war, plötzlich dreidimensional materiell aufzubauen. Und dann steht das Ding da. Und Glaube in deinem und in meinem Leben funktioniert genauso wie dieser 3D-Drucker. Es wird real. Die Gebetserhörung durch unseren Glauben baut sich auf. Das meint die Bibel mit Glauben. Übrigens sind wir Menschen so gebaut, dass wir jeden Tag glauben. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, jeder von uns praktiziert Glauben. Und jeden Tag, da gibt's Menschen, die investieren in Aktien. Warum? Weil sie denken, ja, wenn ich da rein investiere, dann bekomme ich Profit. Und das ist Glaube. Es ist noch nicht da, es ist noch nicht sichtbar. Und man investiert oder in ein Bauvorhaben oder in ein Geschäft. Man fängt voller Vertrauen, das wird was. Und man investiert hinein. Man fängt an, etwas zu tun. Und dieser Glaube, wenn man Glück hat, in Anführungsstrichen, setzt dann etwas frei, das dann sichtbar wird. Es gibt Firmen, die von Visionären aufgebaut sind, wenn man mal in Silicon Valley reinguckt, was für gigantische Firmen es da gibt, die die ganze Welt bewegen, das waren Visionäre. Die haben eine Vision, die haben eine Idee und haben gesagt, ich gebe alles in diese Waagschale. Wenn man guckt, jetzt demnächst fängt es wieder an, die Höhle der Löwen, diese ganzen Start-ups. Ja, da die Menschen, die da hingehen und die stellen ihr Start-up, ihre Geschäftsidee vor und da gibt es so Investoren, die sagen, das ist eine gute Sache, da investieren wir rein. Oder da haben wir kein Vertrauen, da haben wir kein Glauben, dass das was wird. Aber da, wo sie merken, das könnte etwas sein, und dann entsteht dieser Funke, dieser Glaube und es wird hinein investiert und man hofft, dass da ein Riesending draus wird. Oder ein Architekt, ja, der plant etwas, bringt es auf Papier und das, was in seinen Gedanken und in dieser Gestaltung geschieht, ist ein Akt. Das muss er tun, wenn er das nicht macht. Ja? Und das ist auch Glaube. Und dann kann etwas entstehen, ein Riesenbauvorhaben und plötzlich wird es greifbar, wird es sichtbar, wird es ja, erlebbar. Ein Künstler, der vor seiner Staffelei steht und anfängt zu malen, er bringt etwas seiner Kreativität. Er macht etwas sichtbar, was vorher noch nicht so da war. Er formt etwas. Das ist Glaube. Wir alle glauben. Und jetzt in Verbindung mit den Dingen, die Jesus für dich und für mich bereithält, bedeutet Glauben, im Unsichtbaren das zu nehmen und zu sagen, ja, Jesus, deine Segnung ist realer als mein Umstand. Und ich fange an, deine Segnung zu sehen und ich ergreife es im Glauben, im Gebet und im Weitergehen und ich ziehe es immer mehr und Stück für Stück in meine Realität hinein. Das bedeutet, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Dinge, die man noch nicht irdisch sehen kann, in der Himmelswelt heruntersaugen. Euch geschehe nach eurem Glauben. Und das finde ich Dharma. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist, es gibt so zwei Dinge, die den Glauben verstärken. Kennt ihr, es gibt manche Kartenspiele, da gibt es so Verstärkerkarten. Wenn du die ausspielst und dann noch die dazulegst, dann wird die vorherige doppelt so stark, oder? Vielleicht habt ihr schon mal so ein Kartenspiel gespielt. So, solche Verstärkerkarten. Es gibt tatsächlich in der Bibel zwei Dinge, die den Glauben verstärken. Und die will ich euch nicht vorenthalten, denn ich glaube, die gehören einfach mit zu diesem ganzen Thema der Waffenrüstung und zu dem Schild des Glaubens mit dazu. Denn in der Parallelstelle, es gibt eine Parallelstelle zu der Epheserstelle, da wird das Ganze auch explizit genannt. In 1. Thessaloniker 5, Vers 8, da steht, wir aber, die dem Tag gehören wollen, nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Also wir sehen neben dem Glauben noch zwei andere Dinge. Da sehen wir Liebe und Hoffnung. Und in 1. Korinther 13, Vers 13 steht, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese drei, Glaube, Hoffnung, Lieben, bleiben bestehen, sagt das Wort Gottes. Und was heißt es, bleiben bestehen? Die haben sogar noch Kraft, selbst wenn wir irgendwann mal gestorben sind. Denn es ist es, was auch wenn du so willst, im Jenseits auch noch Bestand haben wird. Diese drei Dinge, so kräftig und kraftvoll sind die. Und hier steht, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und darum will ich es gerade mal rumdrehen. So das Erste, das Größte ist die Liebe. Das Zweite, die Hoffnung und der Glaube. Warum gehören diese drei ganz, ganz eng miteinander zusammen? Ganz einfach. Denn erst das, was du liebst, daran kannst du deinen Glauben reinsetzen. Ja, wenn so ein Investor eine tolle Idee vorgestellt bekommt und er fängt sich an mit dieser Idee, wie soll ich so sagen, zu verlieben und zu sagen, wow, das ist toll. Und plötzlich kommt eine Hoffnung. Das ist das Zweite. Die Hoffnung, das könnte gehen. Und dann kommt der nächste Schritt, der Glaube, der es dann existent werden lässt, der alles bewegt. Ja, das Erste ist immer diese Liebe. Und ich glaube, wir Christen, wir brauchen zu wissen, unser Schild ist einfach Jesus selbst. Er ist der Grundleger des Glaubens und es geht damit, ihn kennenzulernen, ihn persönlich kennenzulernen, sich in ihn, in Anführungsstrichen, zu verlieben und zu sagen, du bist das Gute, du bist das Beste, dir singe ich mein Liebeslied, dich bete ich an, Jesus, weil du so fasziniert bist und alles, was du willst, dein Wille, deine Segnungen, das, was du in deinem Wort, in der Bibel versprochen hast, das ist so genial, dass ich es liebe. Liebt den Herrn mit eurer ganzen Kraft. Ich fange an, es zu lieben und dann beginnt etwas, die Hoffnung. Ist übrigens auch so, als ich mich in die Doro verliebt habe, habe ich was gehofft. Und diese Hoffnung, die wurde bestätigt, ja. Und dann kam es durch den Glauben da dran zum Kontakt und es ist geworden. Wow, wie stark, ja. Da sitzt meine liebe Frau. Die Hoffnung bringt eine Sehnsucht. Das Hoffen ist nicht ein Vielleicht. Vielleicht, es könnte ja gut sein, sondern es ist ein Begehren auf das, was Gott fest zugesagt hat. Auf ein Versprechen von Gott. Ich begehre das, was er versprochen hat und ich nehme es, als hätte ich schon. Es gibt manche Theologen, die sagen, weil diese drei so kräftig sind und sie sogar über den Tod hinaus wirken, hat es eine Wirkung. Ne? Im Judentum zum Beispiel hat man geglaubt, dass wenn ein Mensch stirbt, dass seine Seele noch so circa 3 Tage um den Verstorbenen da irgendwie rumschwirrt. Er ist irgendwie noch präsent. Und viele erzählen das auch, dass wenn ein Geliebter, der Mann oder die Frau gestorben ist, dass sie in den Tagen danach oder da das irgendwie empfinden, als wäre doch noch irgendwie gegenwärtig. Als würde es sich verabschieden. Manche sprechen sogar von Erscheinungen. Okay, das muss man alles einzeln betrachten, aber ich glaube, Liebe greift sogar noch ins Jenseits und bindet durch die Hoffnung noch Menschen an einen. Denn danach ist nicht Schluss. So können solche Erlebnisse gut sein, weil die Liebe und die Hoffnung so eine Power haben, die deinen Glauben verstärken, ob dir das bewusst ist oder nicht. Es gibt richtige Schutzschild-Eigenschaften des Glaubens. Warum vergleicht der Paulus jetzt den Glauben mit einem Schild, der dich schützt? Weil wenn du Jesus und seine Versprechen und das immer wieder vor Augen hast, dann hörst du nämlich nicht auf die Zweifel. Wenn du Jesus vor Augen hast, dann hörst du nicht auf die Lügen des Feindes, auf die Dinge, wo er sagt, ach, das ist doch nicht alles so, oder du bist ein Versager, du bist ganz klein. Auf Jesus schauen, ihm vertrauen, das ist ein Schutzschild gegen alle feurigen Pfeile des Feindes. Diese feurigen Pfeile, was sind es? Zweifel. Es sind Gedanken. Böses Gerede vielleicht auch von anderen. Es gibt äußere Sachen. Es sind alles Pfeile, die wie auf dich geschossen werden. Und der Feind traut sich eigentlich gar nicht ganz nah in deine Nähe. Denn er weiß, wenn du die ganze Waffenrüstung Gottes anhast, hat er überhaupt gar keine Chance gegen dich. Also ist er Feigling und zielt von ganz weit weg mit seinen Pfeilen. Die brennen. Aber wenn du im Glauben gehst, kannst du diese Pfeile, weil du auf Jesus schaust, ablenken, abwehren und diese feurigen Pfeile ersticken. Und darum brauchst du immer wieder neu diese Konzentration auf Jesus. Ist es stark? Ich finde es stark. Es ist ein absolut wichtiges Werkzeug, um gegen die Listen des Feindes vorzugehen. Der Helm. Und Paulus vergleicht den Helm mit dem Heil. Es ist der Helm des Heils. Der schützt vor allem den Kopf, ne, die Birne. Da, der ist geschützt und in unserem Kopf, da gibt es Dinge, Gedanken, Da gibt es Hoffnungen, da gibt es alles Mögliche, was so uns beschäftigt den ganzen Tag. Das ist alles da oben im Kopf. Unsere Identität, wer wir sind, was wir wissen, was wir gelernt haben, das steckt alles in diesem Wahnsinnsapparat da oben drin. Und da hat Augen, Nase, Ohren, die wichtigsten Wahrnehmungsorgane sind alle auf dem Kopf. Und der wird geschützt durch den Helm. Dafür ist er da. Und das war der erste Sinn und Zweck von so einem römischen Helm. Der zweite Sinn war, es war auch ein Schmuck. Ja, wir Männer, wir tragen heute nicht so viel Schmuck. In der Antike haben die Männer mehr Schmuck teilweise getragen als die Frauen. Die waren oft die herausgeputzten Gockel. Und so sieht es ja auch aus, ein bisschen wie so ein Gockel, ne? So mit diesem roten Ding da oben drauf. So, es war oft auf den Helmen der römischen Legionäre gab es diese gefärbte Federn. Es waren meistens Rosshaare oder manchmal auch Federn, die sie rot gefärbt hatten. Und bei Zenturien, das sind Offiziere der römischen Armee, waren diese Wedel da oben auch Dienstgradkennzeichen. Und man hat sie benutzt zum Unterscheiden und deswegen wurden die so quer über den Helm getragen. So konnten die Höheren gucken, wo sind ihre Offiziere gerade im Feld. Ah, da bewegt er sich und da ist er und der kommandiert es. Das war ein sichtbares Zeichen, ein Rang, der erkennbar war. Was bedeutet Heil? Dieses Wort kennen wir nur aus einem ganz doofen Gruß, der aus den Cäsaren zugerufen wurde. Und das wurde dann auch in unserer deutschen Geschichte missbraucht, der sogenannte Hitlergruß. Ne? Aber was bedeutet Heil? Was meint die Bibel mit Heil? In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da steht, und es ist in keinem anderen, damit ist Jesus gemeint, es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und in Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Deswegen haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der unser Herz schützt. Ja? Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Der Mund gehört zum Kopf, der geschützt sein muss durch den Helm. Der Helm des Heils. Und auch noch in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In keinem anderen Namen, außer im Namen Jesus, ist wahrhaftiges Heil. Was heißt Heil? Heil bedeutet eigentlich nichts anderes als Rettung. Heil, steckt auch dieses Wort drin, so, ich bin heil geworden, meint, ich bin ganz geworden, ich bin gesund geworden, ich bin jetzt unversehrt. Auch das Wort Heilung steckt damit drin. Genesung, Stärkung. Auch das Wort heilig steht drin, abgesondert für Gott. Heil meint das ganze Paket. Du bist abgesondert, gesund gemacht, bereitgestellt, richtig genial. Du bist gerettet und umsorgt und dein Leben und deine Seele und dein Geist. Es ist sicher, safe in Jesus. Das meint Rettung. Das meint Heil. Und Jesus ist dein Heiland. Man gehört ein ganz altes Wort, Heiland. Er sorgt für dein Heil. Das geschieht natürlich durch Glauben. Und durch meinen Mund Bekenntnis, ich sage, ja, Jesus, ich glaube, dass du mich heil gemacht hast, gerettet hast und in dir bin ich ganz. Aber genau dieser Punkt wird vom Feind oft unterwandert und untergraben. Deine Gedanken sind unter Attacke und du denkst vielleicht, oh nee, vielleicht liebt mich Gott doch nicht so. Vielleicht bin ich ja doch nicht ganz, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerettet bin. Solche Gedanken ploppen manchmal in uns auf. Aber wir müssen unsere Identität erinnern. Nein, ich bin heil durch Jesus. Ich glaube auch, dass jeder von uns, wir umrahmen unser Leben, bewusst oder unbewusst, mit einer Frage. Manchmal sind es mehrere Fragen, aber eine Frage dominiert. Und diese Frage stellst du dir dein ganzes Leben, den ganzen Tag über, immer und immer wieder, ob du sie dir jetzt bewusst formulierst oder meistens eher unbewusst so abläuft. So jeder beschäftigt sich damit mit Gedanken und Gefühlen zu diesem Gedanken und jeder hat mindestens eine Lebensfrage. Bei mir ist es oft so eine Frage wie, bin ich produktiv genug? Ich formuliere die nicht, aber ich denke das, ich empfinde es und ich überprüfe mein Leben. Jeden Tag bin ich produktiv genug und wenn ich das bejahen kann, Wenn ich merke, ja, heute, boah, das war richtig gut, das und das und das und das habe ich erledigt, das und das. Hey, dann belohnt mich mein Gehirn mit so ein paar tollen Endorphinen und dann bin ich begeistert und sage, yay, wow, ich bin gut, ich bin toll, ich habe es geschafft. Und das merke ich manchmal gar nicht, aber das passiert so ganz automatisch, bin ich produktiv genug. Aber ganz oft kommt's, dass ich es verneinen muss. Nee, das hat nicht so ganz hingehauen. Oh, das ist doch anders geworden, als ich geplant habe. Oh, und wisst ihr, was dann passiert? Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich klein. Ich fühle mich dumm. Und ich weiß nicht, was du für so eine Hauptlebensfrage hast, wie du dein Leben bewertest, was so in dir, in deinem Kopf, in deiner Identität abgeben. Ob das auch sowas ist, bin ich produktiv genug oder mögen mich die anderen? Mag man mich? Und manchmal merkst du, du bist mit Leuten, die mögen dich, dann fühlst du dich gut. Dann bist du irgendwie und du fühlst, nee, die mögen dich irgendwie nicht so. Dann geht's dir ganz schlecht. Vielleicht ist es die Frage, bin ich hübsch? Bin ich hübsch? Bin ich hübsch? Und du guckst in den Spiegel und entdeckst die Falten und denkst, nein, ich bin nicht mehr, ich bin nicht hübsch. Mir geht's schlecht. Es gibt so viele Fragen. Und ich kenne die Frage nicht, die du dir stellst, die in deiner Identität abgeht. Aber ich sag dir eins, was wir alle lernen dürfen, ist, unsere Frage zu verändern. Wir können es nicht verändern, dass wir uns fragen, dass wir uns ständig prüfen. Aber was du tun kannst, ist deine Frage verändern. Zum Beispiel kannst du dir die Frage stellen, hey, wie kann ich jetzt in dieser Situation ein Segen sein? Und wenn du immer diese Frage stellst, wie kann ich jetzt ein Segen, wie kann ich Leuten helfen? Und du stellst dir die Frage nicht, habe ich genug, sondern wie kann ich? Dann gehst du durch dein Leben in jede Situation, hey, was kann ich jetzt Gutes tun? Wie kann ich dem was Gutes tun? Wie kann ich dem? Und dann wirst du immer, hey, immer ein positives Ja haben. Weil du immer irgendwo ein nettes Wort sagen kannst, weil du immer irgendwo etwas Gutes tun kannst, eine gute Haltung haben kannst. Und du wirst dich verändern und du wirst positiv drauf sein. Und das kannst du erst, wenn du weißt, wer du bist. Wer bist du? Wenn du Jesus hast, ist er dein Heiland. Trage das als dein Bewusstsein. Und alle Lügen des Feindes weiß ab. Ihr habt gesehen, dieser Helm, der hat da diesen roten Wedel oben drauf. Dieser rote Wedel ist ein absolut tolles Symbol. Dass Paulus so einen Helm von so einem Legionär nimmt, ich finde das genial. Es ist ein tolles Symbol für das, was Jesus für dich und für mich gemacht hat. In Epheser 1, Vers 7, da lesen wir, in ihm, es ist Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Gnade ist kostenlos. Er hat sein Blut vergossen und das darfst du anziehen. Du darfst es so dich daran erinnern und sagen, hey, ich habe diesen roten Wedel des Blutes Jesus über meinem Kopf und er wäscht mich rein von all meinen Vergehen, von all meiner Schuld, von allem, was mich trennt, sogar von den doofen Gedanken, auch von dieser komischen Lebensfrage, die in deinem Leben ist. In ihm hast du die Erlösung durch sein vergossenes Blut, denn er hat es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Und noch ein Vers in 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Du hast jetzt sehr viel gehört über den Schild des Glaubens, über den Helm des Heils und letzte Woche über den Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Gürtel der Wahrheit. Und ich lade dich ein, dir ganz bewusst diese Dinge im Glauben zum Eigen zu machen, weil das ist ein Geschenk von Gott, es ist seine Waffenrüstung und er möchte dir seine Waffenrüstung anziehen.
EFG Miltenberg, Kirche ist Bewegung.